Technologieoffen ist ja vor allem im Bereich der Energiewende ein häufig genutztes Wort. Doch was genau soll das eigentlich bedeuten? Also klar ist schon mal, der Ausbau der erneuerbaren Energien durch Wind und Sonnenkraft läuft erfolgreich, aber wir brauchen trotzdem noch andere Möglichkeiten, um eine durchgehende und sichere Energieversorgung für uns alle zu gewährleisten in der Zukunft. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche will dafür am liebsten zahlreiche neue Gaskraftwerke mit einer Kapazität von mindestens 20 Gigawatt bauen. Ist das zum Beispiel technologieoffen? Hinzu kommt, dass sich die EU gerade in einem sogenannten Deal verpflichtet hat, in den nächsten 3 Jahren fossile Energien, darunter sehr viel LNG-Gas aus den USA im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen. Ist das technologieoffen, wirklich so auf die Energie der letzten Jahrzehnte zu setzen? Oder gibt es womöglich doch andere Alternativen, also tatsächlich im Sinne der Technologieoffenheit?
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich, dass heute Martin Weiß als meinen Gast bei Gewinn mit Sinn zu begrüßen. Er ist Gründer und Geschäftsführer bei Cytoc, den Hydrogen Pirates, und die wiederum beschäftigen sich mit der Power-to-Gas-Technologie. Hallo Martin, schön, dass du heute als Gast dabei bist und uns vielleicht mal eine andere Seite von Technologieoffenheit zeigst.
Hallo Jürgen, ich freue mich auf unseren heutigen Austausch.
So, Martin, du bist also technologieoffen, denn du interessierst dich für das Thema Power to Gas. Kannst du uns mal erklären, was das überhaupt ist, damit unsere Zuhörer und Zuhörer sofort mit einsteigen können?
Also unter Power to Gas versteht man im Allgemeinen meistens überschüssigen Strom aus erneuerbaren Quellen in einen chemischen Speicher umzuwandeln. Der ist in der Regel entweder Wasserstoff oder sogenannte Kohlenwasserstoffverbindungen. Das kann zum Beispiel synthetisches Methan sein. Es kann aber auch weiter dann Methanol sein oder im Weiteren auch noch Ammoniakverbindungen. Dann kommt Stickstoff dazu. Also im Endeffekt die Möglichkeit, große Energien in Form von chemischen Speichern, ja, speicherbar und nutzbar damit zu machen.
Das ist ja eh das große Thema, ne? Speicher. Das merken wir auch bei den erneuerbaren Energien. Es kann ja sein, dass über den Tag unheimlich viel Sonnenenergie da ist, auch Windenergie, und nachts hat man dann nichts und dann speichert es man halt und kann das abrufen. Die Batteriespeicher erleben gerade einen Boom. Das heißt also, auch ihr könnt Energie speichern mit dieser Technologie. Ist das auch nur kurzfristig oder kann man bei eurer Sache die Energie womöglich länger speichern?
Also der Hintergrund von Power to Gas ist wirklich die mittel- bis langfristige Speicherung von Energie bis hin zur Saisonalspeicherung. Ähnlich wie man sich das vorstellen kann bei den Speichern, die wir jetzt im Sommer immer noch mit fossilem Erdgas füllen, diese Kavernenspeicher, die es in Deutschland gibt. Das gleiche Prinzip, ich sag mal, große Kapazitäten zu speichern, nur halt in regenerativer Energieform steckt halt bei Power to Gas hinter.
Aber du sagst es ja auch gerade, es geht über die Herstellung von Wasserstoff, ne? Und jetzt gilt ja die Herstellung von grünem Wasserstoff auch. Und grüner Wasserstoff bedeutet ja aus erneuerbaren Energien häufig immer noch als energieaufwendig, ineffizient und auch so ein bisschen kostenintensiv. Rechnet sich das dann überhaupt? Also kann das so ein wichtiger Part innerhalb der Wärmewende sein?
Also innerhalb der Gesamtenergiewende, mit ihren Sektoren ist es auf jeden Fall ein wichtiger Part. Wenn wir heutzutage so viel Energie abschalten müssen, dass man zum Beispiel damit ein Jahr lang Berlin versorgen kann, also grüne Energie wirklich wegschalten muss, die nicht nutzbar ist, und bei dem Zubau von erneuerbaren Energien, den wir uns ja auf die Fahne geschrieben haben, dann sind diese Großspeicherkapazitäten unbedingt notwendig, um dem sogenannten Volatilitäten einen Ausgleich entgegenzuschaffen. Lohnt sich das? Ja, Power-to-Gas-Technologie ist noch kostenintensiv, aber in der Kombination auf der einen Seite der Möglichkeit, ja, sonst nicht nutzbare Energie zur Verfügung zu stellen, entweder in Form von Strom oder Wärme, ist es wirtschaftlich, und erneuerbare Energien werden definitiv Speichermöglichkeiten für Dunkelflauten benötigen. Und dieser, ich sag mal, systemische Ansatz ist am Markt noch, im Großen so nicht verfügbar, wie es erforderlich ist, damit halt die Volatilität und auch die Kosten von Redispatch in den Griff zu bekommen sind. Wenn man sich vorstellt, dass man allein in den letzten 2 Jahren 10 Milliarden ausgegeben hat, nur um Netzeingriffe vorzunehmen, aber auch Ausgleichszahlungen für nicht erzeugten grünen Strom zu bezahlen, dann lässt sich da allemal eine Wirtschaftlichkeit abbilden.
Ja, krass, du hast ja gerade auch schon das Stichwort schlecht hingegeben, die Dunkelflaute, die wabert ja so über dem ganzen Thema und die Gegner der erneuerbaren Energien führen das ja immer wieder an, ne? Dass dann eben irgendwann, wenn kein Wind weht, keine Sonne scheint, hier alles zusammenbricht, der berühmte Blackout kommt. Auf der anderen Seite, hast du auch gerade gesagt, passiert es eben in Überkapazitäten, dass die abgeschaltet werden müssen, weil der Strom jetzt gerade nicht benutzt wird. Und ich erlebe das selber immer wieder. Ich bin öfter mal in der Eifel unterwegs wegen Familie und dergleichen. Da stehen auch auf dem Weg jede Menge Windräder und viele laufen eigentlich gar nicht. So, und dann denke ich immer, aha, okay, wahrscheinlich dann genau deswegen, dass sie abgeschaltet sind. Das würde ja dann bedeuten, wenn ich das jetzt richtig verstehe, die könnten eigentlich, wenn es eine Power-to-Gas-Anlage in der Nähe gäbe, fröhlich weiterlaufen. Ihr würdet diesen Strom übernehmen und würdet ihn quasi über die Umwandlung in grünen Erdgas speichern und dann für später verwendbar machen. Habe ich das so richtig jetzt erklärt?
Genau, das ist hundertprozentig richtig. Also dort, wo wir aktuell zumindest noch, und das wird auch auf die nächsten 5 Jahre so bleiben, weil der Netzausbau halt viel zu langsam ist, unsere neuralgischen Punkte haben, unsere Netzengstellen zum Beispiel, dort macht Power-to-Gas-Technologie allemal Sinn, weil der Strom dann wenigstens, oder die Energie, die im Strom drin ist, wenigstens nutzbar gemacht werden kann. Und sie macht natürlich auch da Sinn, wo die Netzinfrastruktur nicht so entwickelt ist, dass sie große Strommengen oder Energiemengen transportieren kann, aber es dennoch Leute gibt, die sagen, Mensch, ich habe Lust, hier mir zum Beispiel einen Windpark zu setzen. Ich möchte, dass die Gemeinde davon partizipiert, kann es aber nicht, weil die große Trafostation davor diesen ganzen Strom nicht wegbekommt. Auch das könnte man mit Power-to-Gas-Technologie entschärfen. Oder ein anderes typisches Beispiel, Agri-PV zum Beispiel, in der Regel ja in, ich sag mal, Bereichen, wo nicht gleich eine große Trafostation in der Nähe ist. Auch dort ließe sich die Energie speichern, sowohl in Form von natürlich, ich sag mal, Methan, was dann wieder zurückverstromt wird, aber auch ein gewisser Teil an Wärmeenergie, der ganz einfach dann zur Verfügung gestellt wird.
Ich habe gerade ganz aktuell das neue Buch von Gerd Schöller von Schönergie gelesen, Unter Hochspannung. Da beschreibt er ganz gut diese ganzen Punkte, auch eben wie unser Strommarkt funktioniert, wie das mit den Netzpunkten ist und so weiter und so weiter. Und da beschreibt er eben unter anderem auch so ein Beispiel von so einem Landwirt, der möchte gern einen große Fläche für Solarenergie zur Verfügung stellen, aber das ist alles gar nicht so einfach, weil da müssen die Einspeisepunkte da sein und so weiter und so weiter. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wäre das ja für euch ideal, wenn ihr so einen Landwirt bei euch in der Nähe hättet, der sagen würde, hey prima, guck mal, ich habe hier eine Riesenfläche, da stellen wir jetzt Solar drauf und dieser Strom wird gar nicht ins Netz eingespeist, sondern der kommt direkt zu euch und wird umgewandelt. Würde das funktionieren technisch?
Das würde hervorragend funktionieren. All die, weil auf der einen Seite dieses Zubrot, ich sag mal, an grüner Energie für den landwirtschaftlichen Betrieb interessant ist, in der Form, dass er auf der einen Seite mehr Unabhängigkeit von Netzbezügen hat und auf der anderen Seite dann aber auch, ich sag mal, wenn man jetzt mal so 2 bis 5 Jahre in die Zukunft denkt, eine sogenannte systemdienliche Wirkung am Netz darstellen kann und damit sogar, ich sag mal, die Herausforderungen in Bezug zum Beispiel auf Volatilität abfangen kann und gleichzeitig kann er seinen eigenen Landwirtschaftsbetrieb mit Strom und Wärme versorgen. Das würde hervorragend funktionieren.
Das heißt, man könnte das sogar aufteilen. Ein Teil zapft er sich selber ab und alles, was überschüssig ist, geht quasi in die Anlage und wird von euch umgewandelt.
Genau.
Jetzt haben wir ja gerade schon erzählt, da geht es so immer so um Umwandlung, ne? Da wird was umgewandelt und wissen, also ich weiß zumindest so ein bisschen, bin da eigentlich Laie, aber bei Umwandlung entstehen ja immer Verluste. Das heißt, wie ist denn dann so am Ende der Gesamtnutzungsgrad bei Power to Gas? Ist das noch wirklich dann rentabel? Hast du gerade schon so gesagt, aber das wäre natürlich jetzt mal so in Zahlen ausgedrückt vielleicht ganz interessant.
Also wenn wir bei den Wirkungsgradverlusten der Umwandlung von Energie bleiben, dann ist das in der Power-to-Gas-Technologie so. Ich komme mit meinen 100% an grünem Strom, den ich nicht verbrauche, in die Anlage, wandle ihn um zu Methan. Dann habe ich noch ungefähr im Methan anschließend zwischen 55% und 60% des ursprünglichen Stroms rein in den Methan. Was aber bei dieser Technologie ebenso wichtig ist, und da muss das Mindset sich ein bisschen ändern, es ist erforderlich, dass auch die Wärme mitgedacht wird, weil ein erheblicher Teil oder ein gewisser Teil des Wirkungsgrades steckt halt auch in der Wärme und die muss nutzbar gemacht werden. Und da haben wir insbesondere ein Augenmerk drauf gelegt, halt zu sagen, wir gucken uns nicht nur den Weg des Methans an, sondern wir nehmen diese Prozesswärme auch mit und stellen sie für die Anwendung zur Verfügung. Das kann ein normaler Heizkreis sein, wie man ihn bei großen Gebäuden kennt, also um die Heizung sozusagen mit zu erwärmen, Warmwasser oder im Gewerblichen dann nachher auch weitere Prozesse, die Wärme erforderlich machen.
Da kommen wir jetzt, glaube ich, direkt zu einem ganz spannenden Bereich, nämlich mal die Frage, für wen würde sich so eine Technologie lohnen? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man das für ein Einfamilienhaus macht. Da wird das wahrscheinlich nicht gerade rentabel sein. Also was sind denn so die Anwendungen, wo man sagen würde, die sind eigentlich perfekt für so eine Power-to-Gas-Anlage? Ihr habt ja beispielsweise ein tolles Referenzobjekt, eine große Hotelanlage am Bernsteinsee. Das scheint ja sowas zu sein, wo das gut funktioniert. Wer könnte sowas nutzen?
Also für Einfamilienhäuser ist die Technologie noch zu teuer. Das wird auch auf die nächsten 5 bis 10 Jahre ungefähr so bleiben. Wo macht es Sinn, es einzusetzen? Du erwähntest schon unsere Referenzanlage, die wir haben. Dort macht es zum Beispiel Sinn, weil die Referenzanlage hat ihr eigenes Wärmenetz, sie hat ihr eigenes Stromnetz. Und wir machen das zum Beispiel so. In den Sommertagen produzieren wir tagsüber unser synthetisches Methan, was wir speichern. Die Wärme von dem Prozess speichern wir in ganz normalen Wärmepuffern, also große Wärmespeicher ganz einfach zwischen und teilen sie dann zum Abend hin wieder in die Gebäude. In der Nacht ist es dann so, dass wir mit dem synthetischen Methan und einem ganz normalen Erdgas-BHKW den Strombedarf decken und ein BHKW, ein Blockheizkraftwerk, erzeugt ja auch Wärme und damit die Puffer wieder füllen, damit die Leute morgens keine kalten Duschen haben, sondern mit grüner Wärme sozusagen in den Tag starten können. Aber darüber hinaus natürlich auch, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, für den gewerblichen Betrieb, wenn zum Beispiel Hallen beheizt werden müssen, die aktuell noch auf fossile Kraftstoffe zurückgreifen, wie Erdgas oder teilweise auch noch Erdöl. Große Quartiere, so angefangen ungefähr ab 3000 Quadratmeter, das liegt ein bisschen am Energieeffizienzstandard der Gebäude, bis hin, wenn wir nachher in den Megawattbereich schauen, wäre es auch möglich, ganze Ortschaften damit zu versorgen. Aber dann ist man schon in dem Bereich, wo man auch darüber nachdenkt, nicht nur Wärme und Strom für Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, sondern auch die Möglichkeit zu nutzen, sogenannte A-Fuels, also aus grünen Rohstoffen hergestellte Kraftstoffe zu produzieren, um die dann halt in den Markt zu bringen.
Es ist ja schon ziemlich vielfältig. Also ich stelle mir gerade vor, es wäre ja auch ideal für so ein Gewerbegebiet. Ne? Unternehmen jammern ja gerne darum, dass die Energiepreise so hoch sind und alles so teuer ist und bla bla bla. Was ja auch womöglich alles so sein wird. Aber wenn sich so ein Gewerbegebiet gesamt oder über eine Gemeinde man sich zusammenschließen würde, hätte da noch den berühmten Landwirt oder eine Windkraftanlage da in der Nähe stehen, dann wäre man ja schon in der Lage, jetzt wahrscheinlich nicht komplett autark zu sein, aber doch einen großen Teil des Stroms auf Dauer oder auch der Wärme und alles, was man braucht und sogar womöglich E-Fuels für Lkw darüber zu beziehen. Das ist doch eigentlich eine super Geschichte und wäre eine Alternative zu klassischen Gaskraftwerken, weil es vielfältiger ist.
Definitiv. Also die sogenannten grünen Gewerbegebiete, die sich jetzt ja auch die unterschiedlichen Landesregierungen auf die Agenda geschrieben haben, diese zu entwickeln. Dafür ist Power-to-Gas-Technologie wirklich prädestiniert. Erstens, weil es mit dem Überschuss zum Beispiel von den Produktionsdächern der jeweiligen Gewerbehallen umgehen kann. Es kann die Energie später wieder zur Verfügung stellen. Und wenn nebendran noch, ich sag mal, eine kleine Gemeinde dran sitzt, da ist ja auch nicht jeder immer erfreut, wenn er so ein Gewerbegebiet vor die Nase bekommt. Wenn er dann aber von günstigen und regenerativen Energien profitiert, wie grüner Strom oder wie grüne Wärme, dann steigert das die Akzeptanz und macht ja auch die Produkte der ansässigen Gewerbetreibenden dann nachhaltiger, weil halt die Wärmeversorgung und Energieversorgung nachhaltig ist.
Jetzt haben wir ein paar Mal schon das Wort grün dabei benutzt, ne? Grüne Wärme, grüne Energie. Aber am Ende ist ja auch Erdgas da, was verbrannt wird. Und Erdgas habe ich ja natürlich sofort im Kopf, wenn ich das verbrenne, gibt es CO2. Und das ist ja dann gar nicht mehr grün. Und dann habe ich ja nichts Besseres als ein klassisches Gaskraftwerk. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie sieht's aus mit dem CO2?
Genau, da haben wir natürlich auch dran gedacht in unserer Technologie. Also wenn wir unser Erdgas verbrennen oder unser synthetisches Erdgas, zum Beispiel in Blockheizkraftwerken oder Brennlaternen, haben wir einen Prozess, der schon lange bekannt ist, das nennt sich Oxyfuel-Verfahren, so weit entwickelt, dass wir bei der Verbrennung 100% CO2 generieren und ein bisschen Kondensat, also Wasser, das wird abgeschieden und wir fangen dieses CO2 zu 100% auf, speichern es ein und nutzen es wieder, um unser synthetisches Methan aus Wasserstoff und CO2 herzustellen. Sprich, wir haben keine Emissionen, die nach außen gehen, weder vom Methan noch vom CO2 und verstehen CO2 in der Hinsicht auch als Wert oder Rohstoff, den wir in einem Kreislauf fahren.
Mensch, warum habt ihr da nicht als Slogan, nimm das, Katharina? Also, das ist doch jetzt eigentlich, okay, vielleicht geht das was zu weit. Ihr wollt ja auch Förderung haben, mit Sicherheit. Aber letztendlich klingt mir das ja durchaus als eine hervorragende Alternative zu Gaskraftwerken. Und also, weil es eben die Dinge nutzt, die da sind. Und gleichzeitig eine Menge CO2 speichert. Es muss kein CO2 irgendwo aus der Atmosphäre geholt werden oder wieder hinterher abgeschieden werden, sonst was, sondern es ist ein Kreislauf, ist doch eigentlich großartig. Warum macht man das nicht?
Genau, also es setzt da an, wo halt CO2 entsteht. Ne? Also nicht, ich sage mal, hochverdünnt in der Atmosphäre, was energetisch sehr aufwendig ist, es sozusagen rauszuwaschen. Bei, ich sag mal, 400 ppm auf einen Kubikmeter Luft sucht man da sprichwörtlich die Nadel im Heuhaufen, um dieses CO2 zu gewinnen. Warum macht man es nicht? Man hat es in den 2010er Jahren in Pilotanlagen bei konventionellen Kohlekraftwerken versucht, man hat es umgesetzt, ist dann aber mit dem finanziellen Rotstift gekommen und hat gesagt, es ist zu teuer, wir machen zu wenig Gewinne und hat das Ganze wieder eingestampft. Mhm. In anderen Ländern, insbesondere in Asien, ist es sogar gesetzlich verpflichtend, aus der fossilen Verbrennung CO2 rauszuwaschen, aufzufangen, zu reinigen, um es später zum Beispiel in der Getränkemittelindustrie als Kohlensäure nachher oder als Anteil der Kohlensäure wieder zu verwenden. Und Asien denkt da auch ein bisschen weiter als wir, die sagen, naja, wenn wir schon eine Erdgasinfrastruktur haben, warum tauschen wir nicht einfach das Medium aus, anstatt von der fossilen Quelle zu einer synthetischen Quelle? Und so hat zum Beispiel Japan vor, ihr Erdgasnetz bis 2050 mit bis zu 90% synthetischem Erdgas auszutauschen, was dann halt aus grüner Energie entsteht und nicht mehr sozusagen aus tiefen Bohrlöchern gefördert werden muss.
Und ich glaube, da kann man jetzt durchaus verraten, dass ihr da auch eine Kooperation habt in Japan, ne? Gerade ganz frisch.
Genau. Wir haben 2023 eine Kooperation abgeschlossen, die ist schon ein bisschen älter, aber auf dem Weg dahin ist vereinbart worden, dass die GPSS aus Japan ein Interesse an der Lizenzierung unseres Know-hows hat, also an der Technologie im Endeffekt. Das ist umgesetzt worden, indem wir die Leute geschult haben und sozusagen in diesem Jahr ist dann auch die Volllizenz unterschrieben worden, sodass unser Kooperationspartner GPSS jetzt in Japan und noch einem anderen asiatischen Land die Technologie vertreiben kann und vertreiben darf. Das machen sie auch ganz intensiv und wir werden uns in Kürze auch weiter zu dem geplanten Pilotprojekt, was wir schon begonnen haben, in der Planung weiter abstimmen.
Das hört sich cool an, aber du hast gerade auch so ein Stichwort gesagt, es geht um Know-how-Einkauf. Wenn man bei euch auf die Webseite guckt, sind da 8 Leute. Das heißt, ihr schraubt nicht selber so Anlagen zusammen oder da habt ihr wahrscheinlich dann Partner. Das heißt, ihr bietet halt das gesamte Know-how, rechnet so Anlagen aus. Was genau ist da der Part? Bis wann seid ihr tätig und ab wann kommen dann Partner da rein, die das Ganze aufbauen?
Also aktuell ist es so, dass wir, ich sag mal, mit unserem Team wirklich die übergeordnete Planung machen, das Know-how erklären, die Anlagen entsprechend auslegen, vorher simulieren, dass es aktuell noch explizit für die Kundenanforderungen passt. Das ist unser Part. Auch die spätere Inbetriebnahme, also den Prozess in Betrieb zu nehmen, so dass es dann nachher auch den Abnahmebedingungen entspricht und sein TÜV-Zertifikat bekommt. Das ist aktuell unsere Aufgabe. Was wir planen aber für, ich sag mal hier, den deutschen oder auch europäischen Markt, ist das möglichst als Wertschöpfung ins Haus zu holen. Weil nur dann kann ich genauer, ich sag mal, steuern, wo gibt's vielleicht noch Optimierungsbedarf in den Prozessen. Also wir wollen es mittelfristig schon selbst machen. Unsere Lösung planen wir ja gerade in eine sogenannte Plug-in-Container-Solution, damit die Preise halt nach unten oder die Kosten nach unten gehen. Und für die internationale Lizenzierung soll es dann so laufen, ähnlich wie wir das bereits mit GPSS gemacht haben. Wir trainieren im Endeffekt den Lizenznehmer, bringen ihm das Know-how bei, begleiten ihn auf die oder bei den ersten, sagen wir mal, 1 bis 5 Projekte, bis wir dann sehen, es läuft und auch der Lizenznehmer die Gewissheit hat, ja, ich kann das selbst. Und dann kann das wie geschnitten Brot in ganz Europa oder auf der ganzen Welt sozusagen dorthin, wo es sinnvoll ist und wo es grüne Energie speicherbar macht.
Du hast gerade noch was anderes gesagt, was mir gerade so als Stichwort in den Kopf kam, Containerlösung oder eine Plug-in-Containerlösung. Was bedeutet das genau?
Also momentan ist es so, dass wir, ich sag mal, unsere Anlagen auf die Örtlichkeiten oder die Räumlichkeiten des Kunden planen. Das ist immer so recht aufwendig. Jeder Kunde hat seine eigenen Räume. Das ist ich sag mal, sehr planungslastig und macht das Produkt, ich sag mal, Power-to-Gas-Anlage von Zeitdoc auch recht kostenintensiv. Wenn ich das aber in, ich sag mal, 3 Leistungsklassen habe, die alle in einem Container sind oder in verschiedenen Containern sind, dann komme ich zu einem Standard, den ich nicht jedes Mal neu auslegen muss, sondern ähnlich, als wenn man sich eine Brennwerttherme zu Hause einbaut, gibt es die für ein kleines Haus, es gibt die für ein mittleres Haus, für ein großes Haus oder für eine ganze Schule. Und da wollen wir mit der Containerlösung hin. Das heißt, die Container werden hier bei uns in Rostock oder bei Kooperationspartnern ausgerüstet und werden dann in Betriebnahme bereit, einfach nur noch zum Kunden gebracht, angeschlossen, in Betrieb genommen und laufen dann.
Also in Sachen Wirtschaftlichkeit, ja, denke ich, genau der richtige Weg, weil das kennen wir ja von Windkraft und von Solaranlagen. Ne? Das ist zwar alles Hightech da drin, aber es kann mittlerweile in riesigen Mengen gefertigt werden und wird dadurch immer preiswerter. Das ist, glaube ich, bei den Elektrolyseuren, die ihr braucht, ja genauso. Und ich habe da auch gesehen, dass die Preise dort im Moment kräftig sinken. Und je mehr ihr dann von solchen Containern herstellen könnt, also auch immer mehr Teile quasi vorproduzieren könnt, müsste es dann ja auch am Ende immer wirtschaftlicher werden.
Genau. Das ist das Ziel und Sinn und Zweck dahinter, richtig.
Jetzt haben ja ohnehin Energieexperten schon gesagt, naja, dass die Nutzung von zunehmend regenerativ erzeugtem Gas, was ihr macht, langfristig volkswirtschaftlich günstiger ist als eine Vollelektrifizierung. Vor allem, weil nämlich die Verwendung der bestehenden Gasinfrastruktur eine erhebliche Kosteneinsparung da bringen kann, als wenn man eben diese Gasnetze, die es ja zu tausende Kilometer jetzt gibt in Deutschland, gar nicht mehr nutzt. Ist das so, dass ihr darauf zurückgreifen könnt?
Wenn wir uns vorstellen, wir würden die bestehenden Erdgasleitungen, wo ja momentan größtenteils fossiles Gas durchfließt, mit synthetischem Erdgas befüllen oder auch nur anteilig mit, ne? Also jedes Prozentsatz fehlt ja. Wir wissen, wir sind ja schon eh zu spät, was das 1,5-Grad-Ziel anbelangt. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil ich muss kein paralleles Netz aufbauen, wie zum Beispiel beim Wasserstoffkernnetz, was durchaus seine Berechtigung haben wird, insbesondere im industriellen Bereich. Lassen wir mal außen vor, wo der Wasserstoff dann wirklich hergestellt wird. Und auf der anderen Seite ist ja auch in aller Munde Erdgasnetze für Wasserstoff umzuwidmen. Das macht man teilweise auch und hat auch schon geprüft. Geprüft hat man dabei, ob die Rohre dicht sind. Das sind sie, nach den Aussagen und Studien, die betrieben worden sind. Aber ich muss halt Klappen, Ventile, Sensoren ändern, weil Wasserstoff halt, ich sag mal, andere Anforderungen an diese Komponenten stellt. Stichwort Wasserstoffversprödung, kleinstes Element, also die Dichtungen müssten ausgetauscht werden.
Ja, und ich habe auch mal gelesen, das würde dann so dadurch diffundieren und so verschwinden. Also ein großer Anteil.
Genau, das ist die größten Bedenken, wenn ich es nicht wirklich hundertprozentig dicht bekomme für Wasserstoff.
Ihr seid ja am Ende trotzdem noch ein Start-up, ne? Kann man so sagen, oder?
Richtig.
So, genau. Und ihr befindet euch gerade in so einer Phase, in der ihr auch weiter Investoren sucht, damit das eben weitergeht. Es klingt ja, dass ihr da tolle Kooperationen habt mit Japan. Ich glaube, in Holland seid ihr auch relativ gut unterwegs. Diese Testanlage da. Also es klappt, aber natürlich ist das alles sehr aufwendig. Ihr seid in so einer Investmentrunde, auch auf Fundernation unterwegs. Dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, wie kann man denn bei euch einsteigen? Kann das jeder? Gibt es da irgendeine Mindestsumme? Muss man da so 100.000 Euro hinlegen? Kriegt man Anteile am Unternehmen oder wie genau sieht das aus, was ihr da gerade macht und was ihr gerade sucht? Weil das ist ja vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin hier interessant, wenn er sagt, ich habe noch Kohle übrig. Also,
einsteigen und anlegen, schräger investieren, um uns zu unterstützen auf dem Weg, den wir so ein kleines bisschen skizziert haben, kann, ich sag mal, jeder. Es geht ab 100 Euro los, ist, ich sag mal, bis ins nachher ein sechsstellige nach oben hin offen. Wie funktioniert das? Wir nennen das bei Fundernation Co-Investment-Runde. Es ist ein gewisser Teil als Crowdfunding, also Schwarmfinanzierung im Endeffekt. Das geht von 100 bis 25.000 Euro und der Investor erwirbt im Endeffekt einen virtuellen Anteil und bekommt anhand dieses Anteils nachher eine Ausschüttung am Gewinn. Also er wird am Gewinn beteiligt und ganz zum Schluss gibt es nochmal eine Bonuszahlung. Da wird es dann nicht nur am Gewinn, sondern auch an der Umsatzgröße bemessen. Und das ist dann der große Benefit und erklärt auch den recht hohen Renditesatz, der möglich ist, wenn sich das Unternehmen positiv entwickelt. Die andere Seite, weil wir Co-Invest sagen, ist, dass natürlich auch ein Direkteinstieg möglich ist. Das heißt, man kann auch wirklich echte Anteile, sage ich jetzt mal, erwerben, wird dann Mitgesellschafter der GmbH und partizipiert dann in ähnlicher Weise auch an den Einnahmen oder an den Gewinnen des Unternehmens sowie nachher zum Schluss an den Umsatz. Oder aber, wenn es vorher durch weitere Finanzierungsrunden einen sogenannten Exit gibt, können sich Investoren auch rauskaufen lassen für den nächsten, der dann kommt. Man redet dann von den sogenannten Series-Runden, die dann immer ein Stück größer werden.
Okay, wenn jetzt aber jemand bei euch einsteigt quasi, dass er Mitgesellschafter wird, kann er dann auch mitentscheiden, mitreden? Oder ist das dann eher wie beim Verantwortungseigentum, er gibt zwar das Geld, hat aber keine Entscheidungsmacht?
Nein, also wenn er wirklich Anteile erwirbt, sitzt er mit am Cap-Table, wie man so schön sagt, also am Gesellschaftertisch. Er wird bei den Gesellschafterversammlungen mit eingeladen. Da wird ja dann, ich sag mal, die große Strategie besprochen, das Jahr zurückgeguckt, es wird nach vorne geguckt und da kann er anteilig seine Anteile auch mit abstimmen und ist auch zu verpflichtet, mit abzustimmen. Also er hat sowohl die Rechte wie die Pflichten, wie jeder andere Gesellschafter auch.
Okay, und diese Geschichte mit der Schwarmfinanzierung, macht ihr das deswegen, weil ihr dann aufgrund der breiteren Aufstellung mehr Sicherheit habt für die Zukunft? Wenn ich nur 2-3 große Investoren habe, springt einer ab, dann kann ja auch schnell was zusammenbrechen. Das wird ja bei so einer Schwarminvestment eher nicht passieren. Ist das so ein Grund oder ich habe jetzt wirklich null Ahnung von solchen Sachen,
gebe ich tatsächlich zu. Also wir haben diesen Weg gewählt, weil er zwei Welten miteinander verbindet. Einmal die typischen, ich sag mal, Direktbeteiligungen, die in der jetzigen Lage meistens Business Angel sind oder die ersten strategischen Investoren, die wirklich auch langfristiges Interesse haben. Und auf der anderen Seite den Vorteil, den wir ja als, ich sag mal, Gründer auch immer noch vor Augen haben. Wir wollen uns trotz, ich sag mal, aller Begeisterung für Direktbeteiligung und auch der Notwendigkeit, das ist uns klar, eine möglichst lange Unabhängigkeit als Gründungsgesellschafter bewahren. Und das ist auch der Grund, warum wir erstens Crowdfinanzierung machen, aber auch den Interessenten die Möglichkeit zu geben, die sagen, ich habe jetzt hier keine 50.000 oder 100.000 Euro, sondern ich möchte mit meinem Anteil von 100 oder 1.000 Euro die Idee unterstützen, dort wirklich eine, ich sag mal, Investitionsanlage zu bieten, um dann später auch zu partizipieren. Wobei man immer sagen muss, und das will ich hier auch, ich sag mal, mit erwähnen, Startup-Finanzierung ist und bleibt eine Risikofinanzierung, deshalb heißt das Ganze auch Risikokapital. Dem muss man sich immer bewusst sein, wenn man solche Finanzierung oder Investments vornimmt.
Aber unterm Strich.
Das ist keine Staatsanleihe.
Unterm Strich kann man ja schon sagen, so wie ihr gerade aufgestellt seid, was da schon läuft, sieht es ja aber trotzdem so aus, als ob dieses ganze Thema und auch die Technik funktioniert und auch immer wirtschaftlicher wird auf Dauer.
Also die Technik funktioniert, das hat der Bernsteinsee gezeigt über die letzten Jahre. Das ist auch begutachtet worden. Das war ja Voraussetzung seitens auch des Fördergebers vom Land Niedersachsen. Es ist Interesse da, diese Technologie einzusetzen. Und die ersten beiden Jahre, die wir sozusagen als Geschäftsjahre hinter uns haben, haben gezeigt mit einer entsprechenden Umsatzsteigerung und auch dessen, dass wir keinen Verlust gemacht haben, sondern kleine Gewinne bei gleichzeitiger Investition in die Firma. Das haben wir auch getätigt oder tätigen können auch, dass wir momentan auf dem guten Weg sind. Es könnte schneller gehen, das kann es immer, aber lieber, ich sag mal, strukturiert und fundiert wachsen, als zu schnell zu skalieren. Jemand hat mal gesagt, Skalierung ist wie Feuer, wenn du zu schnell wächst, verbrennst du. Also der Markt muss ja auch immer da sein, um die Investorengelder sinnvoll einzusetzen.
Du hast gerade auch das Wort gute Renditen gesagt. Das ist ja ein Riesenthema bei grüne Finanzen, weil bisher war es immer so, ja, ob da die Renditen so gut sind wie bei anderen Anlageformen. Nee, ich möchte ja was dafür haben. Das heißt, Renditen, kann man da Zahlen nennen oder ist das noch nicht so, dass man das macht? Wie sieht das aus? Das ist ja schon ein wichtiger Punkt.
Also die Renditen bewegen sich im, Bereich so zwischen 15-25%. Das ist sehr viel. Das bringt aber auf der einen Seite erstens das Risiko zum Ausdruck, was dahinter ist. Also sonst könnte ich ja auch, keine Ahnung, in ETFs anlegen, konservativ oder, Mittelrisiko betrachtet und setzt halt auf eine positive Unternehmensentwicklung mit entsprechender ersten Skalierung. Verbunden mit Erfolg, also diesen sogenannten, wann habt ihr den Point of Return on Invest erreicht? Also wann macht ihr keine Verluste mehr oder habt keinen hohen Cashburn? Den haben wir Gott sei Dank nie gehabt und werden wir auch nicht haben. Aber die, stabile Entwicklung mit ordentlichen Jahresabschlüssen ist dann ab 26, 27 geplant und daraus generieren sich die Renditen. Und ganz zum Schluss natürlich dadurch, dass die Bonuszahlung sich an der Umsatzgröße bemisst und nicht allein nur an dem Gewinn.
Das hört sich sehr gut an. Also mein Lieblingsthema, nochmal hier gesagt, wenn man 4.000 Euro irgendwo konventionell anlegt, meistens fossile Industrien, dann hat man ruckzuck ungefähr eine Tonne zusätzlichen CO2-Fußabdruck bei sich drauf. So viel Licht kann man gar nicht mit LEDs oder sonst was einsparen oder dass ich kein Rind mehr grille. Das ist richtig krass. Das heißt aber, wenn man 4.000 Euro oder vielleicht sogar 40.000 Euro nimmt, aus fossilen Energien rauszieht, hier in Zeitdruck reintut, dann kann man seinen Fußabdruck direkt um 10 Tonnen senken. Und ich glaube, das ist doch eine coole Geschichte. Und was, glaube ich, auch noch ganz spannend ist, man kann sich das an dem Bernsteinsee, glaube ich, angucken. Wenn da jemand kommt und sagt, boah, das würde ich mir mal gerne angucken, bevor ich da das Geld investiere. Lohnt sich, die haben eine Wasserskianlage, wird auch damit betrieben, ist ein nettes Freizeit, da kann man, das heißt, ein paar Tage Urlaub machen, guckt sich das in Ruhe an und vielleicht kommt dann auch Martin vorbei und erklärt alles. Dann weiß man auch, dass sich das lohnt und dann sieht man auch, dass das eine recht beeindruckende Anlage ist. Wie sieht das denn so von Seiten der Politik aus? Wir haben das ja zum Einstieg, habe ich das ja gesagt. Die Politik scheint sowas eher so zu ignorieren. Es hat zwar 2019 das Netzausbaubeschleunigungsgesetz gegeben, aber das reicht das? Oder was würdest du dir von der Politik wünschen, um diese Technologie auch weiter nach vorne zu bringen, dass es auch stärker in den Fokus kommt?
Also der Wünschesack ist da natürlich groß gefüllt. Ich sage mal, das sogenannte Energieschleunigungsausbaugesetz ist immer schön, wenn darüber gesprochen wird. Ich sage mal, nach den spätestens 6 Monaten der Bekanntgabe haben es die meisten Leute wieder vergessen, was das Ganze angeht. Von der Sache her, ja, ich sage mal, mit der neuen Bundesregierung ist, und das kann man durch die Branche der Erneuerbaren definitiv nicht nur spüren, sondern mittlerweile auch hören und lesen, ein gewisser Dämpfer aufgetreten, ne, weil so ein bisschen der Eindruck entsteht, du sagtest es zum Anfang in Bezug auf die Gaskraftwerke, wir machen jetzt mal wieder einen Schritt zurück und irgendwann wieder 2 nach vorne. Ich denke, da macht man es sich zu einfach und setzt auf die Lösungen, die man schon kennt, anstatt einfach die Technologien wirklich zu nutzen und auch den Weg zu ebnen für diese Technologien, die es schon gibt. Das sind nicht nur unsere Power-to-Gas-Technologien, sondern der Blumenstrauß ist da recht bunt. Und was wünsche ich mir von der Politik? Erstens das Thema netzengen Stellen und Energiespeichermarkt endlich zu forcieren. Weil das kann nicht sein und das kriege ich auch niemanden erklärt, dass wir grünen Strom für entweder 6 Cent privat einspeisen oder sogar für umsonst ins Nachbarland abgeben müssen. Und wenn wir dann mal wieder keinen Strom haben, was ist bei Volatilitäten in Erneuerbaren durchaus normal, kaufen wir ihn für 40 oder 50 Cent wieder zurück. Das ist betriebswirtschaftlicher Wahnsinn und volkswirtschaftlich auch nicht wirklich zu erklären. Von der Sache her wünsche ich mir, dass es halt auf der einen Seite keine Bremse gibt, sondern der Weg, der eingeschlagen wurde, wirklich forciert weitergegangen wird. Und zwar nicht mit der angezogenen Handbremse. Und als Start-up wünsche ich mir halt einfach mit Bezug auf Innovationsgipfel, dass man den Start-ups, die ja auch für die Innovation verantwortlich sind, mit wesentlich, potenteren Mitteln der Risikofinanzierung unter die Arme greift. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Staat das Geldsäckel aufmachen soll, um Gottes Willen, sondern es würde schon reichen, wenn es ordentliche, Unterstützung geben würde, ähnlich wie bei der KfW aktuell, nur halt nicht mit der Blockade. Ich gebe dir da mal ein Beispiel, weil das regt mich immer auf. Die KfW hat ein Finanzierungsmittel für Unterstützung von Startups. Das heißt, sie nehmen den Hausbanken, zu der muss ich ja trotzdem noch gehen, das Risiko ab und bürgen dafür. Dann sagt aber die Hausbank zu mir, das ist schön und gut, Herr Weiß, aber wir haben unsere eigenen Vorschriften im Haus und demnach müssen Sie erstmal 50% von dem, was Sie haben wollen, irgendwo als Sicherheit haben und die anderen 50% müssten Sie auch noch bebürgen, auch wenn die KfW zum Schluss 80% sozusagen davon absichert. Und da hört es dann bei mir auf, da sage ich mir, dann brauche ich ja auch dieses Förderinstrument nicht. Also das ist nicht zu Ende gedacht und da wünsche ich mir andere Ansätze, die weitergehen und auch effektiv ankommen.
Da sind wir beim Thema Bürokratie ganz schnell, ne? Also, das ist dann vielleicht ein Aufruf an Friedrich Merz, auch wenn ich fürchte, dass er meinen Podcast nicht hört. Nicht nur die CEOs mit Namen Thomas und Christian einladen, sondern ladet auch mal die Startup-Gründer Martin und Klaus ein. Klaus Schirmer ist ja dein zweiter Geschäftsführer. Genau. Das würde sich lohnen. Das war ja ohnehin einer der großen Kritikpunkte daran, dass da die Konzerne und dergleichen sitzen, die dann Investitionen versprechen, die sie sowieso schon geplant haben, anstatt dass man den deutschen Mittelstand mal fragt, die sensationelle Ideen haben. Und soweit ich das jetzt mitgenommen habe aus dem Gespräch, wenn man das hier kombiniert, wird die erneuerbaren Energien, die Möglichkeiten, das mit einem verschärften Bürokratieabbau man macht, damit die Sachen leichter gehen und dann mit so Power-to-Gas-Anlagen, haben wir die Möglichkeiten, grünen Strom ja zu nutzen und damit jede Menge CO2 einzusparen über entweder klassische Batteriespeicher oder eben Power-to-Gas-Anlagen entsprechend umzuwandeln und auch langfristig zu speichern. Also viel sinnvoller kann man es doch eigentlich gar nicht machen. Und das wäre dann das, was man technologieoffen nennt.
Genau. Und eine kleine Korrektur. Ich würde nicht sagen, grüne Energie nutzbarer zu machen durch Batteriespeicher oder Power to Gas, sondern durch beides. Weil beides ist notwendig, sowohl Batteriespeicher für die schnelle Netzregelung und die schnelle Energiespeicherung, wie auch für die Mittel- und Langfristspeicherung dann nachher die Power-to-Gas-Technologie. Ich versuche immer zu vermeiden, dass ich meine, jemand in so einem wie soll ich das sagen, Nachhaltigkeitsfundamentalismus gerät. Man liest es ja durchaus, dass es dann, ich sag mal, die Anhänger des Elektronenweg gibt, ne? Also die reine Stromschiene oder des Molekülwegs. Das ist nachher alles, was mit synthetischen Gasen verbunden ist, die nachhaltig hergestellt worden sind. Erstens, wir haben nicht die Wahl, das ein oder andere. Das würde auch nicht funktionieren, weil es, ich sag mal, viel zu einseitig gedacht wäre und die Technologien sind ja da. Lasst sie uns endlich in die Anwendung bringen. Wie du schon gesagt hast, Bezug auf Bürokratie oder auch gesetzliche Regelungen, die da teilweise vorgeschoben werden, lasst uns das endlich abbauen, um, ich sag mal, die Kraft auch, die hinter diesem Thema steckt, wirklich zu befreien und dorthin zu bringen, wo es wirklich erforderlich ist.
Ja, das finde ich perfekt ausgedrückt. Das stimmt genauso. Ich hatte das gerade, glaube ich, etwas unglücklich ausgedrückt, aber so ist es tatsächlich perfekt. Ich glaube, Technologieoffenheit, um da nochmal abzuschließen, kann man wirklich so beschreiben. Lasst uns doch einfach die Dinge nutzen, die wir jetzt schon haben, die wir können, die da sind. Und natürlich kann man da noch weiter über Kernfusion nachdenken, auch weiterentwickeln. Wäre auch blöd, wenn man es nicht machen würde, aber nicht darauf nur verlassen, dass wir in 20 oder 30 Jahren einmal Kernfusion haben, die unser aller Probleme lösen, weil bis dahin müssen wir eben auch Lösungen haben und wir haben Lösungen. Und das ist das Entscheidende. Genau. Das ist dann, glaube ich, das zu sehen, das ist dann die Technologieoffenheit, die wir brauchen. So, dann. Das ist so ein ganz sinnvolles Abschlusswort. Dann kommen wir nämlich jetzt zum Sinnstift. Ja, der Sinnstift, das ist mein Bleistift, der auch ganz sinnvoll ist, weil man kann A damit schreiben und B hat da hinten eine kleine Samenkapsel dran, die man dann nach der Nutzungsdauer einfach in die Erde steckt, das schön gießt und hinterher eine Menge Vergissmeinnicht hat, damit wir immer dran denken, so funktioniert Technologieoffenheit.
Der Sinnstift.
Meine Frage zum Sinnstift an dich. Wir haben noch gar nicht groß über Werte gesprochen und das ist ja eigentlich schon ein Thema von mir. Deshalb, welche Werte sind für dich wichtig? Was treibt dich in deinem Handeln an?
Welche Werte sind für mich wichtig? Also auf der einen Seite Leistungsbereitschaft, um Durchhaltewillen wirklich zu entwickeln, Ziele zu erreichen. Gerade, ich sag mal, als Unternehmer ist das wichtig, leidensfähig zu sein. Man entdeckt manchmal von jedem Tag aufs Neue, wie leidensfähig man wirklich sein kann, wenn man das Ziel verfolgt. Werte wie neben der Zielstrebigkeit auch, ich sag mal, alles, was mit Nachhaltigkeit verbunden ist, im Endeffekt ist für mich ein ganz, ganz großer Wert. Auch die Leidenschaft, die damit verbunden ist, für dieses Thema wirklich einzutreten, trotz aller Widerstände weiterzumachen und grundsätzlich im Allgemeinen darüber hinaus auch dafür Haltung zu zeigen und nicht nur das, sondern ich sage jetzt mal in Bezug auf das, was uns gesellschaftlich hier an Fliehkräften momentan um die Ecke weht, wirklich auch zu sagen, ich sage mal, mit diesem Argument bin ich überhaupt nicht einverstanden oder mit diesem Vorgehen bin ich nicht einverstanden und das nicht nur für sich, den Ärger sozusagen auszusprechen, sondern ihn auch nach außen kundzutun und wirklich auch Leute abzuholen und ja, für Dinge einzutreten, denn Demokratie gibt es nicht für umsonst, Demokratie ist erkämpft worden und wir sehen gerade aktuell, wie nötig es tut, auch dort nicht zu schweigen, sondern das auszusprechen, was einem wirklich auf der Seele brennt.
Das hat man gerade, was du gerade gesagt hast, hat man, glaube ich, in dem Gespräch gerade ganz gut gemerkt, dass du für die Nachhaltigkeit mit großer Leidenschaft brennst und da auch viel überlegst. Und was das Politische angeht, komme ich jetzt direkt zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Dann kann ich gar nicht anders. Es war die berühmte Frage im ARD-Sommerinterview, auf die Alice Weidel keine Antwort wusste. Ich frage sie dich jetzt, kennst du drei Dinge, die in Deutschland richtig gut laufen?
Gut läuft auf jeden Fall das bisher Erreichte anhand von Nachhaltigkeit, auch wenn es noch nicht genug ist. Das funktioniert hervorragend, dass trotz aller aktuellen Probleme und Spannungen in der Gesellschaft der Zusammenhalt funktioniert, wenn es drauf ankommt. Das haben andere Dinge in der Vergangenheit gezeigt und ich bin überzeugt, dass das auch in Zukunft funktionieren wird und dass, ich sag mal, trotz aller Vollkommenheitsperfektion, die die Deutschen haben, wir in Deutschland doch immer noch, was Innovation anbelangt, sehr viel Ideen haben, sei es aus den Universitäten und Fachhochschulen raus, aber auch aus den Firmen, die angewandte Forschung betreiben. Also Innovation spielt in Deutschland noch ein Thema. Es könnten ein paar Hürden abgebaut werden, aber dennoch gibt es genug kreative Köpfe hier in dem Land, die das Land und die Gesellschaft vorantreiben und das sind für mich so ad hoc die drei Themen.
Wow, super. Genau, ich würde behaupten, dir würden noch ein paar mehr einfallen. Das heißt, fragt nicht alles Weidel, fragt doch einfach Unternehmer, Unternehmerinnen, die können euch sagen, was hier gut läuft. Du bist ja auf Rügen geboren,
genau,
und wohnst jetzt in Rostock. Das heißt,
richtig. Bist
du Ostsee-Fan oder kannst du auch was mit der Nordsee anfangen? Ich muss dazu sagen, ich war mal in Dänemark, erst an der Ostsee, und da war es total still und leise und alles schön. Und dann sind wir einmal rübergefahren auf die andere Seite an der Nordsee und da tobten gerade die Wellen. Und meine kleine Tochter war total irritiert von diesen zwei doch sehr unterschiedlichen Meeren.
Also mit der Ostsee kann ich natürlich was anfangen, als, ich sag mal, jemand, der auf der Insel Rügen geboren wurde. Ich kenne die Nordsee, und das will ich ganz ehrlich sagen, nur mal von einem Besuch oben in Hirtshals, also Dänemark, wo Nord- und Ostsee zusammenfließen. Ansonsten habe ich die Nordsee noch nicht weiter genießen dürfen, finde aber durchaus den Gedanken mal interessant, so eine Wattwanderung zu machen oder auch mal wirklich Flut und Ebbe zu sehen und dann halt die Naturgewalten halt einfach auch, ja, in Realität auch mal zu spüren, was der Mond so alles macht mit unseren Gewässern.
Ja, spannend macht das auf jeden Fall. Ich glaube, das lohnt sich, wenn man sich mal die Unterschiede da anguckt. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir dich zurücksehen zur ruhigen Ostsee. Dann noch meine Lieblingsfrage, weil davon lerne ich aber viel und kriege viel Input. Was liest denn gerade so, beziehungsweise welches Buch kannst du uns auf jeden Fall empfehlen, was wir lesen sollten?
Also empfehlen und aktuell lesen kann ich auf jeden Fall das Buch Geoökonomie. Skizziert sozusagen die doch sehr intensive Vernetzung durch internationales Kapital über Ländergrenzen hinweg. Also zu sagen, ich erhebe jetzt, weil es gerade aktuell ist, mal wieder extreme Zölle, um meine eigene Wirtschaft zu schützen. Das funktioniert heute gar nicht mehr. Dann sicke ich mir mein eigenes Bein ab. Das wird auch ein Präsident der Vereinigten Staaten mittlerweile verstanden haben. Und das Buch beschreibt sehr dezidiert sozusagen alles, was nach dem Postneoliberalismus kommt und wie eng die Wirtschaft eigentlich global verzahnt ist und dass man das nicht ohne weiteres rückgängig machen kann, egal über welche Regierungsart man dort spricht. Dann lese ich immer mal wieder zur, ich sag mal, Motivation Senecas Briefe an Lucillus. Das ist ganz einfach das beste motivierende Buch und zeigt dann auch immer wieder, um es mit seinen Worten zu sagen, 90% der Angst findet im Kopf statt, der Rest ist real. Und um ein bisschen mehr das Entstehen und Verteilen von Macht in der heutigen Zeit zu verstehen, das Buch Power for All, was ein bisschen erklärt, wie entsteht Macht, wie wird sie heutzutage verteilt, wie erhält sich Macht, und welche, ich sag mal, konstruktiven, aber auch destruktiven Eigenschaften kann Macht haben. Das sind die drei Bücher, die ich auf jeden Fall empfehlen kann.
Das ist schon ein schönes Potpourri. Übrigens ganz spannend mit Seneca. Ich habe auch schon zwei Gäste, glaube ich, die Stoiker empfohlen haben. Das geht ja so ein bisschen dann in diese Richtung.
Genau.
Ja, vielen Dank für diese Tipps. Die werde ich mir direkt mal anschauen. Und natürlich vielen Dank an euch, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn mit dabei wart. Ganz herzlichen Dank an meinen Gast Martin Weiß, Mitgründer und Geschäftsführer bei SciTalk. Und den Link zur Webseite findet ihr wie immer in den Shownotes, damit ihr euch weiter über diese Technologie und auch über dieses junge und sehr innovative Startup informieren könnt. Und natürlich findet ihr auch den Link zu der Investmentseite von SciTalk bei Fundernation, falls ihr überlegt, was Sinnvolles mit eurem Geld zu machen. Das wäre eine Möglichkeit. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und dass wir in Deutschland im Mittelstand wirklich großartige Unternehmen haben mit tollen Ideen, innovativen Ideen und Produkten, die uns wirklich nach vorne bringen, haben wir heute wieder gesehen. Und dass das auch einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft und auch letztendlich auf unsere Zukunft, also eine lebenswerte Zukunft, haben kann. Und damit haben diese Unternehmen natürlich auf der anderen Seite auch eine große Verantwortung, die sie aber eben auch wahrnehmen. Und das ist ja das, was sinnstiftendes Unternehmertum letztendlich bedeutet. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast im Idealfall abonniert und noch besser sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir wie immer ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn mit neuen spannenden Gästen. Und jetzt nochmal ganz herzlichen Dank an dich, lieber Martin, für dieses super spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir können ja mal in 2 Jahren einen Podcast wiederholen und dann schauen wir mal, wo wir gelandet sind.
Das ist eine super Idee. Das werde ich mir tatsächlich vormerken, weil das ist ja eigentlich immer ganz spannend, gerade bei so Startups zu gucken, wie entwickelt sich das über die Zeit und wie entwickelt sich auch diese Technologie. Und das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn wir da mal ein Update machen. So machen wir das. Vielen Dank. Genau. Bis bald.
Sehr gern und bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.